Niklas Karstedt folgte seinem Traum und fuhr mit einer Teneré 700 von Köln über den Iran, Afghanistan, Pakistan, Indien und Nepal bis nach Neuseeland. Auch diesen Podcast Nummer 290 haben wir auf der Bühne der Motorradmesse Dortmund 2026 aufgenommen. Also hört gut zu, wenn Niklas erzählt, wie er sich in Georgien ein Visum für den Iran besorgte, wie sich heißer Fahrtwind anfühlt und von seiner Begegnung mit den Taliban.
Pegaso Reise. Expeditionen mit den Ohren.
Herzlich willkommen zu Pegaso Reise. Ich bin Claudio und spreche heute mit Niklas.
Moin zusammen.
Über eine Motorradreise, eine sehr weite Reise bis nach Neuseeland auf dem Landweg, soweit es ging. Das war schon eine sehr große Reise, die du gemacht hast. Und wenn du an diese Reise denkst, gibt es ein Geräusch, einen Sound, der dir so in den Kopf kommt, wenn du an diese Reise zurückdenkst?
Ich würde sagen, das Windgeräusch, wenn man sich morgens aufs Moped draufsetzt und losfährt.
Windgeräusch. Fährst du auch mit offenem Visier oder wie machst du das?
Ja, richtig, genau.
Ja? Okay. Du warst ziemlich lang unterwegs, ne? Wie lange hast du dir Zeit genommen, um nach Neuseeland zu fahren?
10 Monate insgesamt. Also ich wollte länger unterwegs sein, aber es waren 10 Monate dann.
Hast du das vorher so freigenommen, Job gekündigt oder hast du so bezahlten Urlaub?
Nee, gekündigt und Wohnung untervermietet und dann ging's los, ja.
Was für ein Motorrad hattest du?
Teneré 700.
Ah, okay, das richtige Fernreisemotorrad. Wie hast du dich ausgerüstet?
Also ich bin losgefahren mit Aluboxen dran, natürlich Zelt und so weiter, Tasche hinten drauf, hab mein Setup während der Reise nochmal ein bisschen geändert tatsächlich, aber ja, das war so ein Grundlegend, eigentlich wie jeder fährt, ne?
Mhm. Na gut, es gibt auch Leute, die anders fahren. Wir hatten gestern hier den Frederik, der mit einer SR 500 unterwegs war. Warum hattest du diese Route vorgenommen nach Neuseeland und dann noch, soweit es geht, eben halt über den Landweg? Es gibt ja auch angenehmere Routen.
Ja, ist richtig. Also Neuseeland war vor 10 Jahren schon mal da. Nach einer Ausbildung damals, 3 Monate, und hab mir gedacht, das Land ist geil, da muss ich nochmal hin. Fand ich super. Aber ich war damals zu jung, um mir ein Motorrad auszuleihen dort, aus versicherungstechnischen Gründen. Kennt man eigentlich sonst nur aus Deutschland, ne? Mhm. Und dann habe ich halt gesagt, hier komme ich mit meinem eigenen Bike irgendwann wieder hin zurück. Und das war so, als für mich das Ziel, als ich gesagt habe, da fahre ich auf jeden Fall hin. Und dann hat sich für mich das irgendwann so ergeben, dass ich auch gesagt habe, ich will irgendwie da Richtung Pakistan fahren, weil ich dann so ein bisschen beeinflusst wurde durch Erik Peters und Himalaya Calling und so weiter. Ne? Mm. Ja, und da habe ich halt gesagt, gut, Iran wird's auf jeden Fall, weil mich das Land schon immer eigentlich interessiert hat. Und den Rest der Route, der war so ein bisschen optional, war eigentlich dann die Idee, über Pakistan und Indien zu fahren. Und dann hat sich ja währenddessen nochmal geändert, dass ich dann letztendlich auch in Afghanistan gelandet bin.
Das heißt, du hast ja nicht so ganz genau vorgenommen, dann bin ich hier, dann bin ich da, die und die Route will ich fahren?
Nee, überhaupt nicht. Also im Iran war ich auch 1,5 Monate tatsächlich. Hm. In Afghanistan waren es 8 Tage, Pakistan wiederum auch 1,5 Monate, oben im Norden fast ausschließlich und Indien auch nur 7 Tage, weil ich da einfach nur durch bin, nach Nepal dann rein, ja.
Hm. Und Nepal. Und von dort aus hast du dann nach Neuseeland übergesetzt oder wo?
Genau, dann habe ich die Karre geputzt, die muss ja klinisch rein sein dafür, für die Neuseeländer.
Neuseeland, ja.
Genau, die haben diese Biohazard Control und das nehmen die auch sehr ernst. Deswegen 8 Tage lang habe ich da geschrubbt an der Karre, weil afghanischer Staub, der kriegt überall rein, muss ich echt leider sagen. Es war nicht lustig teilweise. Und ja, da brauchte ich halt ein bisschen Zeit für in Kathmandu und dann habe ich sie auf dem LKW gesetzt, ab zum Flughafen und rüber geflogen nach Neuseeland, ja.
Mhm. Okay, über den afghanischen Staub, da müssen wir nochmal genauer reden. Aber jetzt denk nochmal zurück, wann war das? Letztes Jahr? Wo du losgefahren bist?
Vorletztes Jahr, April 24.
April 2024. Du hast deine Teneré, du hast dein Gepäck, die Alu-Koffer vollgepackt und bist dann losgefahren. Hast du dir nochmal ein besonderes Event überlegt, wenn ich losfahre? Hast du nochmal Freunde eingeladen oder wie war das, der Moment des Losfahrens?
Ja, sicher. Also ich habe natürlich dann meine Ängsten um mich rumversammelt, habe gesagt, so, das ist das Datum, da fahre ich los. Freunde und Familie waren da und eigentlich wollte ich dann auch nochmal schön mit Blick über den Dom da oben stehen und schönes Foto machen und losfahren.
Stimmt, du bist ja Kölner, ja?
Das Wetter hat es leider nicht zugelassen, deswegen haben wir uns unter die Brücke verkrochen und ja, war ein bisschen blöd, aber gut, das Wetter war dann auch nicht so doll die ersten Tage oder ersten zwei Wochen vielmehr, aber genau, dann haben wir uns da zusammen versammelt, bei ich glaube 8 Grad waren es und dann ging es die ersten 100, 200 Kilometer los.
Mhm. Ja. Das heißt, mit anderen Leuten zusammen bist du dann losgefahren oder warst du ganz alleine?
Nee, also meine Ex-Freundin ist damals auch mit mir gekommen, die ersten... Ich glaube, bis Wetzlar ist sie mitgefahren.
Mhm.
Genau, und dann haben wir uns da getrennt, aber hatte halt natürlich ein Abschiedskommando da stehen dann in Köln, ne, die mich dann verabschieden wollten.
Jo. Wie war das Gefühl, loszufahren in Köln? Zu wissen, okay, das ist jetzt eine längere Reise. Ich drehe jetzt nicht eine Runde und komme am Wochenende wieder, sondern jetzt bist du richtig lange, monatelang unterwegs.
Also ganz ehrlich, ich habe mich eigentlich gefragt, was für eine Scheiße machst du hier gerade? So, weil du fährst dann da los, keine Ahnung, wo es hingeht so richtig, was auf einen zukommt und alles sehr ungewiss. Und dann denkt man sich schon so, ist das jetzt das Richtige? Also dann kommt so ein bisschen diese Angst, ob ich nicht vielleicht doch da bleiben soll, in der Sicherheit, ne?
Ja.
Aber gut, da muss man dann durch, ne?
Ja.
Und das war auch die ersten Tage halt noch so, wo ich mir gedacht habe, boah, keine Ahnung,
ja,
ob ich das durchziehe.
Ab wann hattest du das Gefühl... Okay, jetzt fällt langsam so diese ganze Sorge, der Ballast von mir ab. Jetzt bin ich wirklich unterwegs und realisiere, das ist jetzt eine große Reise.
Also, ich sag mal, entspannter wurde es dann nach den Alpen, durch in Kroatien. Da wurde das Wetter auch langsam besser. Da habe ich dann auch im Campen angefangen. Und so richtig, dass ich gemerkt habe, okay, jetzt geht ein Abenteuer los, war eigentlich so vor der Grenze vom Iran tatsächlich.
Mhm.
Weil vorher war es noch Europa halt, ne? Georgien ist ja auch alles sehr westlich, ist halt post-sowjetisch alles, das ist doch irgendwie bekannt.
Mhm.
Armenien ja auch. Und dann stehst du halt vor der Islamischen Republik Iran und denkst dir so, okay, geht los.
Okay, aber Georgien, finde ich, ist auch schon mal nicht unspannend, oder?
Ja, aber Armenien? Ich sag mal, da hast du halt noch trotzdem noch so ein bisschen das Bekannte irgendwie, alles sehr westlich, ne? Das ist halt ja auch kein muslimisches Land, da ist ja generell nochmal alles ein bisschen anders dann. Und ich meine, das ist natürlich auch so dieses Bild, was man im Kopf halt hat, wo man da ja dann quasi gegen ankämpft irgendwie.
Die Islamische Republik Iran, über die wir momentan ja sehr, sehr viel in den Nachrichten hören, da geht's jetzt drunter und drüber. Als du vor 2 Jahren dann dort an der Grenze standest, wie war das? Brauchtest du damals ein Visum?
Ja, ich hatte ein Visum, das habe ich mir in Georgien besorgt tatsächlich. Mhm. Also das einzige Visum, was ich mir vor der Reise halt besorgt hatte, war das für Indien, weil aus Pakistan raus das Indien-Visum besorgen ist nicht so gut. Schwierig, ich kenne jemanden, der hat es geschafft, der hat aber auch, glaube ich, 8 Wochen gewartet darauf.
Ui.
Und das war auch mit Glück, dass er es gekriegt hat. Deswegen, da wollte ich auf sicher gehen. Alles andere kann man halt während der Reise machen.
Yeah.
Als ich dann vor dem Iran stand, das fand ich ganz witzig tatsächlich, weil an jeder Grenze eigentlich bisher, sei es Türkei, Georgien, Armenien, waren die jetzt nicht die freundlichsten, die Grenze. Und da wird man eigentlich nur angeschrien. Als ich dann zur Grenze vorrollte vom Iran, kam ein Soldat auf mich zu und sagte, welcome sir, welcome to Iran, how's your day, please this way. Und ich dachte so, okay, das fängt gut an.
Okay. Wie war denn das so mit Verständigung, mit Schrift? An Grenzen muss man ja manchmal irgendwelche Formulare ausfüllen in der Sprache, die man gar nicht kennt. Man unterschreibt da irgendwas.
Also von den Formularen her natürlich auf Englisch dann. Das haben die schon. Die Schrift im Iran, also das Farsi, das kann ich natürlich nicht lesen, klar.
Aber haben ihre Formulare in Englisch.
Ja.
Cool.
Du hast aber auch gar nicht so viele Formulare auszufüllen. Denn du bringst das dein Carnet halt mit, dieses Zolldokument, dein Pass und so weiter, dein Visum. Also so viele musst du da gar nicht ausfüllen. Das war tatsächlich in Pakistan dann eher mehr.
Mhm.
Im Iran ging das tatsächlich. Man kriegt auch keinen Stempel ins Visum, in den Pass rein im Iran.
Oh,
aus Gründen. Das machen die bewusst nicht halt, ne? Weil das ja bei gewissen Ländern Probleme geben kann dann.
Das stimmt, ja. Aber das ist ja sehr freundlich von denen, dass sie darauf Rücksicht nehmen. Könnten ja sagen, ist uns egal, du kriegst jetzt hier einen Stempel.
Das stimmt. Die stempeln dann halt dein Visum und dann kannst du halt rein. Aber das sollst du dann nicht verlieren, das Papier. Das wäre dann blöd.
Okay. Wie waren die ersten Eindrücke im Iran?
Ich war echt überrascht. Also ich bin dann erst zu einem Iraner gefahren, nach Hoi. Das ist im Westen, also nochmal westlich von der Grenze dann, im kurdischen Gebiet. Und der, sag ich mal, betreut da so ein bisschen die Reisenden im Iran, hat auch eine relativ große WhatsApp-Gruppe. Mit dem hatte ich mich dann da verabredet und ich bin dann in die Stadt reingefahren und dachte mir erstmal, okay, ist interessant, was hier abgeht, weil da florierte das Leben abends, ne, also tagsüber ist es halt sau heiß da. Da sind die Menschen drinne und machen nichts und abends geht da dann richtig Party los. Also da sind alle auf den Straßen, da ist
Party im Iran.
ja, natürlich, Menschen machen überall Party auf der ganzen Welt. aber halt die Basare und so weiter, ist alles voll, ne? Überall Lichter, die Leute verkaufen Sachen auf dem Basar und es ist ein wirklich buntes Treiben tatsächlich. Das hatte ich so nicht gedacht, dass es so ist, muss ich sagen.
Das heißt, du konntest dich dann da einfach bewegen, hat der dich begleitet und gezeigt, irgendwie, wir gehen jetzt mal zum Basar oder wie sieht das aus?
Genau, also ich war dann erst bei dem zu Hause, habe mich da erstmal so ein bisschen eingerichtet halt, weil ich musste von der Grenze nach Hoi nochmal 3 Stunden fahren. Und dann sind wir rausgegangen, haben was gegessen, da gibt's dann auch Döner-Shops und keine Ahnung was. Ich dachte,
was ist denn im Iran? Döner?
Nee, ja, also kannst du auch essen, aber wenn du da Kebab sagst, dann kriegst du eigentlich einen Teller mit Reis, mit ein bisschen Safran oben drauf und Chicken-Kebab. Ah. Also so Hähnchenspieße dann quasi.
Ja.
Das ist eigentlich so das Gericht, was man da hauptsächlich kriegt, tatsächlich.
Hat's geschmeckt?
Oh, das ist schon lecker, aber nach 1,5 Monaten konnte ich sie nicht mehr sehen.
Ach so, das ist dann so das Standardgericht.
Ja, schon.
genau, was frühstückt man im Iran? Was hast du bei dem Kumpel in Hoi gefrühstückt?
Ja, gute Frage, was war das? Also, sie haben Brot sehr viel tatsächlich und dann gibt's oftmals Omelette, ein Tomatenomelette, das richten die da speziell an. Aber so groß Frühstück machen die eigentlich auch nicht. Also nicht so wie die Frühstückskultur, die wir hier in Deutschland haben, das gibt es da eigentlich nicht.
Ja, ja. Und dann hast du dich da so umgesehen in der Stadt?
Genau, also da war ich dann für eine Nacht in Hoi und dann bin ich halt weitergefahren nach Tebris und da war ich in einem Hostel, hab da auch weitere Reisende und so kennengelernt und da war ich, glaube ich, für 10 Tage. Fand es da einfach ganz gut, wollte ein bisschen chillen da, hab da ein bisschen halt Land und Leute kennengelernt, bevor es dann weiterging. Und danach bin ich mit 2 Jungs aus Berlin weitergefahren nach Teheran, aber über die Berge und über die Küste dann halt, da waren wir ein bisschen unterwegs zusammen.
Ah, auch Motorradfahrer?
Ja, genau, auch Motorradfahrer.
Ja, das ist ja das Gute, dass Motorradfahrer, Motorradreisende sich untereinander vernetzen, über soziale Medien wissen, wer fährt gerade wo lang oder sagt irgendwie, ne, ich bin jetzt gerade im Iran, ist noch jemand im Iran? Und du hast tatsächlich Menschen, Deutsche, die auch im Iran mit den Motorrädern unterwegs sind, getroffen und ihr seid ein Stück zusammengefahren.
Du wirst dich wundern, die Deutschen triffst du überall. Also egal. Egal, wo du hinfährst, irgendwo ist ein Deutscher. Das ist eigentlich immer so, tatsächlich.
Nicht
und gerade im Iran waren auch wirklich extrem viele Motorradfahrer, Deutsche.
Ja, cool. Und dann bist du dann mit 2 Berliner Jungs nach Teheran gefahren.
Genau, wir sind...
Was man so macht, ne?
Warum nicht? Wir sind halt im Hostel in Tebris, haben wir jemanden kennengelernt, einen Iraner, der an der Küste oben wohnt. Der hat uns dann zu sich eingeladen und waren wir bei dem... Hat uns dann auch.
Wie habt ihr den kennengelernt?
Im Hostel einfach. Der war mit seiner Frau da, der wollte sich Tebris.
Achso, der war auch ein Urlauber, Tourist.
Ja, genau. Land. Also die reisen eigentlich normalerweise im Land auch sehr viel rum, die Iraner. Und der war dann auch da. Wir haben dann halt auch zusammen ein bisschen Hochprozentiges verköstigt. Die brauen das ja alles selber dann da. Und der hat uns dann eingeladen, weil wir einen coolen Abend zusammen hatten und sagte, ey, kommt mal rum zu mir an der Küste oben, dann zeige ich euch ein bisschen die Region und waren halt da. Waren, glaube ich, 2 Nächte bei denen und dann sind wir langsam weitergefahren Richtung Teheran.
Hey. Und Teheran, große Stadt. Und eben halt die Hauptstadt von Iran, ne? Also das stelle ich mir ein bisschen gruselig vor, in diese Stadt reinzufahren. Du sagst, ihr habt hochprozentiges getrunken und es ist ja schon, dass dort eigentlich das verboten ist, zu feiern, Alkohol zu trinken etc. Und das alles sozusagen irgendwie im Untergrund irgendwie stattfindet, ohne
weißt
dass...
du selber, wie es ist. Was verboten ist, das macht man erst recht.
Ja.
Und die brauen eigentlich alle selber. Also wir haben es so weit getrieben tatsächlich, da war ich auch echt baff drüber. Das war noch eine andere Story mit anderen Leuten. Die haben Alkohol besorgt, 70-prozentigen, außer Apotheke, der eigentlich zu medizinischen Zwecken genutzt wird. Den saufen die da aber. Und den kann man da saufen, tatsächlich.
Okay.
Die machen das auch nicht zum Genuss, sondern die machen das, um voll zu werden.
Ja.
Also das wird dann mit Cola irgendwie gemixt oder sowas und dann rein damit.
Lecker.
Die wissen, wie es geht.
Ja, okay. Teheran, wie war es in Teheran?
Warm, laut und der Verkehr ist die Hölle. Also Iraner verstehen es, aus einer 3-spurigen Autobahn eine 10-spurige zu machen. Das ist echt der Wahnsinn. Überall, wo eine Lücke ist, da drängelt sich einer rein. Und wenn man nicht schnell genug ist, dann... muss man halt hart in die Bremsen gehen teilweise. Das ist schon heftig.
Ja, okay. Und wie ging es dann weiter von Teheran aus? Ursprünglich hattest du ja vor, dann nach Pakistan zu fahren, ne?
Genau, der ursprüngliche Plan war dann vom Iran Richtung Süden runter nach Belutschistan, nach Pakistan da rein. Das ist ja Südiran. Mhm. Und da gibt es dann diese Etappe, wo man von den Levis der pakistanischen Polizei begleitet wird.
Weil Belutschistan so eine gefährliche Ecke ist, weil es da immer wieder auch Überfälle gab auf Touristen. Und man da eben halt nicht alleine fahren darf, sondern immer begleitet wird von Polizei oder Militär, ne?
Genau, ja, das ist Polizei und das ist quasi entlang der afghanischen Grenze. Und Afghanen und Pakistanis, die mögen sich nicht so gerne, gerade was Grenzthematiken angeht. Und deswegen finden halt öfters mal Anschläge statt. Und das ist der Grund eigentlich, warum du dann da eine Eskorte bekommst. Die kann dann soweit sogar bis nach Lahore gehen, was an der indischen Grenze tatsächlich ist. Dann hast du 5 Tage lang die Levis halt. Ja, das kann ziemlich anstrengend sein, weil dann, ich hatte mit einem Österreicher gesprochen, aus Georgien raus, den ich über eine Gruppe kennengelernt hatte, auch ein Biker, und der sagte halt, ich hatte da teilweise 16-stündige Fahrtage bei über 50 Grad Hitze, und da habe ich halt gesagt...
50 Grad!
50 Grad. Da habe ich gesagt, das mache ich nicht mit, habe ich keinen Bock drauf. Ich suche mir eine andere Route, und ich wusste halt, Afghanistan war frei, dass man durch kann. Ja, und dann habe ich halt kurzerhand gesagt, gut, ich fahre nach Afghanistan.
Okay, wenn mir Pakistan zu heiß und zu gefährlich ist, fahre ich nach Afghanistan. Das ist das ist schon ein wilder Plan, den du hattest. Du hattest nicht ursprünglich vor, nach Pakistan zu fahren, nach Afghanistan, und hast es dann beschlossen.
Richtig.
Hattest du irgendwelche Menschen, die dir was davon erzählt haben? Ich meine, Afghanistan gilt ja sonst als super unsicherer, gefährlicher Ort.
Also ich habe mich natürlich informiert. Es gibt halt natürlich viele Reisegruppen, in die man gucken kann dann. Und da kriegt man sehr viele Infos schon. Mhm. Da habe ich natürlich mit Leuten auch gesprochen und geschrieben und auch andere, die schon drinne waren, wie das abläuft, weil dieser Visa-Prozess, und man braucht noch gewisse Dokumente fürs Fahrzeug dann, das ist ein bisschen komplizierter tatsächlich. Das hat mich auch, glaube ich, 6 Stunden gekostet, den ganzen Tag da, bis alles abgeschickt war, unterschrieben und so weiter. Und dann dauert es 3 Tage in Teheran, bis man das Visum bekommt. Und dann, als dann tatsächlich endlich da reinging, muss ich auch sagen, ging mir ein bisschen die Pumpe, weil ich natürlich auch nicht wusste, was kommt jetzt.
Mhm.
Und was ich halt echt krass fand, weil der Iran hat mich auf der einen Seite extrem begeistert, weil die Menschen einfach unfassbar gebildet sind und offen und auch dankbar, dass man in deren Land ist und gastfreundlich wie so.
Mhm.
Und ich war überrascht wirklich, vor allem wie gebildet die sind. Dann kommst du aber nach Afghanistan und das ist gefühlt erstmal Mittelalter, muss man leider echt sagen, weil man merkt einfach, dass das Land 40 Jahre Krieg hinter sich hat und einfach im Aufbau ist gerade wieder.
Das heißt, die ganze Zerstörung ist da auch sichtbar?
Ja, auch von der Infrastruktur her. Ne? Die Menschen leben halt teilweise in Baracken und man kommt durch Städte oder Dörfchen durch und das sind halt einfach nur an der Hauptstraße entlang so Baracken. Da häufen sich die Autoteile, der Dreck, der Müll, und die verkaufen da, treiben Handel. Und so leben die halt da, ne? Jetzt außerhalb der großen Städte wie jetzt Kandahar oder Kabul.
Mhm. Wie warst du da unterwegs? Auch alleine oder warst du mit anderen Reisenden?
Ich hatte einen Franzosen kennengelernt, einen 21-Jährigen tatsächlich, da habe ich auch blöd geguckt. Der war auch mit seiner Teneré alleine unterwegs,
okay.
Und wir haben uns in Teheran im Hostel kennengelernt und haben dann gesagt, gut, wir machen zusammen Afghanistan, weil der auch in die gleiche Richtung wollte, und dann haben wir uns halt vor der afghanischen Grenze wieder getroffen und sind dann zusammen da reingefahren.
Mm, okay. Und dann seid ihr da nach Afghanistan reingefahren?
Genau, ja.
Was waren deine ersten Eindrücke?
Staub, Dreck, teilweise wenig Sicht. Du hast ewig viele LKWs. Was ich witzig fand, ist, die haben fast alle deutsche Kennzeichen. Also das ist da auch ein Statusding in Afghanistan, wie im Iran auch, dass wenn du ein deutsches Kennzeichen hast, dann bist du da der große Macker. Ich weiß nicht warum, aber die finden die Deutschen sehr geil. Und fast nur LKW, Mercedes.
Mhm.
Also wirklich, soweit das Auge blicken kann.
Ja.
Auch Reisebusse und alles.
Okay. Und dann seid ihr da durch Afghanistan gefahren. Was waren so Punkte, wo ihr die angefahren habt?
Also wir sind dann von der Grenze nach Herat gefahren. Herat ist so die erste große Stadt in Afghanistan tatsächlich, wenn du von der Grenze kommst.
Mhm.
Da haben wir auch unseren ersten Stopp gemacht, waren dann da 2 Nächte. Haben uns ein bisschen die Stadt angeguckt auch.
Wo habt ihr da übernachtet? Gibt es da Hotels?
Es gibt Hotels, ja.
Ah, ja.
Ja,
okay.
Es war ein Hotel tatsächlich und da war ein dicker NATO-Draht auch drum und sowas.
Also
man war quasi ein bisschen hinter Mauern. Man kann da auch anders nächtigen, aber wir waren ein bisschen Platz und ich habe da auch schon gemerkt, dass ich ein bisschen Reiseblues kriege und ein bisschen mehr Ruhe brauche. Deswegen haben wir uns dann da ein Hotel gegönnt.
Ja. Wie sieht so ein Hotel aus?
Wie wir es hier auch kennen, tatsächlich.
Okay.
Also teilweise auch mit einer, ich sag mal, gehobeneren Ausstattung.
Mhm.
Also das steht dem, was wir hier aus Europa kennen, nichts nach.
Wie funktioniert das mit Bezahlen in Afghanistan? Sind die im ganz normalen Bezahlsystem hier angeschlossen? Kannst du einfach die Karte da zücken und dann bezahlen?
Nee, also teilweise, ich glaube, wir haben einmal mit Karte gezahlt. Das ist aber nicht, sag ich mal, so kommen, dass es geht. Wir haben ein Geld abgeholt bei Automaten. Das geht tatsächlich. Das kannst du mit Visa oder Mastercard machen. Sag mal, nach dem Iran war ich da ein bisschen gewöhnt, nur Bargeld zu haben, weil da geht ja gar nichts. Da kriegst du überhaupt nichts. Ich bin da halt mit, ich glaube, $1,000 rein und habe das gewechselt. Ne? Und in Afghanistan habe ich da mein restliches iranisches Geld halt noch gewechselt und da war beim Automaten und habe da was geholt. Also das geht sogar relativ easy tatsächlich.
Mhm. Wie habt ihr euch sprachlich da verständigt?
Hände und Füße, wie überall eigentlich.
Ja.
Also nach, sie haben nach
mit dem Englisch Iran, kommt man wahrscheinlich nicht sehr weit, oder?
Das geht tatsächlich. Also das Interessante ist dadurch, dass natürlich die ausländischen Mächte da so lange drin waren, können viele halt auch ein bisschen Englisch.
Ah ja.
Teilweise rudimentär, teilweise besser. Ich war sehr überrascht, sogar die Taliban, gerade eher Kabul in die Richtung, die können sehr gut Englisch. Die sind sogar echt gebildet, muss man sagen. Das hätte ich so auch nicht gedacht. Also mit denen kommt man wirklich jetzt im Gespräch führen, wie wir beide miteinander reden auf Englisch. Ja. Aber sonst halt, die meisten, die können weder lesen noch schreiben. Also 50% des Landes sind Analphabeten. Ne? Das merkt man auch.
Genau, das war 2024, ne? Welche Rolle spielte da schon die Taliban? Waren die da schon sozusagen die Macht?
Ja, die haben, ich meine, 21 oder 22 haben die ja die Macht übernommen und die sind halt im ganzen Land. Also die haben auch da echt das Sagen, das merkt man auch. Du hast halt überall Checkpoints, wenn du langfährst und musst doch mal deinen Pass vorzeigen und mit denen kurz quatschen und sowas. Also die sind da überall präsent, definitiv.
Wer kennt man Taliban?
Du siehst
gibt das ein Zeichen?
Nee, also ja, die haben halt diese Flaggen. Also, ich meine, ich könnte es jetzt nicht sagen, ne, weil ich kann die Schrift nicht lesen. Das ist halt diese schwarz-weiße Flagge, die da haben mit den Schriftzeichen. Das ist ja, glaube ich, ein Koranvers, der da draufsteht, wenn ich mich recht erinnere. Aber du siehst es denen an tatsächlich. Also die Afghanen haben ja so einen speziellen Dress. Ich habe jetzt vergessen, wie das heißt. Aber die Taliban, du siehst denen das an. Die haben auch schon so eine Ausstrahlung, wenn die reinkommen. Wir saßen in Herat mal in einem Restaurant abends, haben was gegessen. Und dann kamen Taliban rein und du hast direkt gemerkt, okay, das sind Taliban. Das hat man denen einfach angesehen. Okay. Unabhängig
weil
davon.
Die anderen im Restaurant auch schon geguckt haben, okay, jetzt kommen hier die offiziellen Leute rein.
Ja, das auch, aber die haben, ich kann es ja gar nicht genau sagen, die haben nochmal so eine andere Kleidung irgendwie. Ne? Und die hatten jetzt keine AK-47 dabei, wie es sonst eigentlich normal ist, weil sonst stehen die überall damit rum.
Und mit denen konntest du dich auch unterhalten? Du sagtest, sie sprechen manchmal teilweise ein bisschen Englisch.
Ja, genau. Mit denen kommt man, also die jetzt nicht in Herat, aber sonst eigentlich, wir waren auf dem Weg von Herat nach Kandahar. Und da mitten in der Pampa hast du wieder einen Checkpoint gehabt und da war halt einer, der hat super Englisch gesprochen. Der hat uns dann auch zu Chai eingeladen, also Tee, und sagte, braucht ihr was zu essen oder sonst was, ne? Oder braucht ihr irgendwie Schlafplatz, wollt ihr irgendwas wissen, geht's euch gut, wie gefällt's euch hier? Und das, die fragen dann auch, die sind neugierig, ne? Schon.
Ja. Konntest du einen Eindruck bekommen von den Menschen in Afghanistan, wie es denen geht? Haben die so ein bisschen was erzählt?
Ja, also... Ich sag mal, man kann es ja sehen, die sind halt extrem arm, das sieht man. Der Großteil von den Menschen da, das sind halt Farmer oder Hirten, die haben nichts und das sieht man denen auch an, dass die arm sind. Sag ich mal, die meisten, ich hatte eine Situation bei einem Checkpoint mit einem Taliban, der guckte sich dann meinen Pass an und ich habe nur gesehen, dass der mein Indienvisum sich anguckt. Und ich dachte so, machst du da? Da hast du halt gesehen, der kann nicht lesen. Ja. Er hat seinen Pass zugeklappt, hat mir wiedergegeben und dachte, okay, thank you.
Ja, okay. Ja,
das war das Einzige, was er halt auf Englisch konnte. Und dann, ja gut, also da hast du halt gemerkt, da kann ich lesen.
Ja.
Und ansonsten, die Menschen sind arm, die haben nichts. Das ist halt echt krass. Also die Armut, die ich da gesehen habe, das war echt ein sag ich mal, neues Level. Ich habe jetzt auch schon relativ viel von der Welt gesehen und das ist echt krass da hinten. Was ich interessant fand, in Kabul wiederum floriert irgendwie das Leben. Also da habe ich tatsächlich auch Frauen gesehen in kleinen Trüppchen, die in Cafés saßen oder sowas. Da hätte ich nicht mitgerechnet.
Ja.
Weil im Rest des Landes ist das nicht so.
Genau, hast du überhaupt im Rest des Landes Frauen gesehen? Die werden ja mehr und mehr in den Hintergrund gedrängt, dass sie gar nicht irgendwie in der Gesellschaft vorkommen. Zumindest ist das, was ich so höre.
Ich sag mal, jein. Also in Kandahar habe ich ein paar gesehen. Die waren natürlich voll vermummt, Burka. In Herat auch. Aber es ist sehr wenig. Nachdem ich da war, kamen natürlich die neuen Regeln raus. Nochmal, ne, diese verschärften Regeln, was Frauen angeht. Deswegen weiß ich nicht, wie es jetzt da ist. Aber ich war selber echt überrascht von Kabul, dass man da so viele Frauen sieht. Auch, dass die den Hijab halt so locker tragen.
Ah.
Das fand ich auch total überraschend. Ja. Also, das hätte ich nicht gedacht. Also wie im Iran quasi eigentlich, dass man auch ein bisschen was von den Haaren sieht. Das war interessant zu sehen.
Ja.
Aber ich weiß nicht, ob es da jetzt auch immer noch so ist. Ne? Wie, sag ich mal, mit welcher harten Hand die da jetzt die Regeln durchsetzen, die Taliban.
Ja. Und wie sind die Straßen? Wie konntest du durch Afghanistan fahren?
Also mal so tatsächlich. Es gibt diese eine Straße, die wir gefahren sind, das ist die Ringroute, die wurde wohl damals von den Amis gebaut. Die geht von Herat über Kandahar nach Kabul und die ist halt extrem zerbombt, gerade von Kandahar nach Kabul. Das heißt, wir sind das an einem Stück gefahren, das waren, ich glaube, 480 Kilometer, dafür haben wir 12 Stunden gebraucht, insgesamt Reisezeit. Das war auch mit einer der härtesten Fahrtage.
Das hat ein Stück gefahren?
Ja, ja.
Oh Gott.
Ja, ja, wir wollten nicht irgendwo
zwischen 12 Stunden und ne, du sagtest gerade irgendwas um 40 Grad.
Ja, 43 Grad waren es da die ganze Zeit.
Wie fühlen sich 43 Grad an?
Es tut weh. Gerade wenn man mit offenem Visier fährt, also ja, klappst du es irgendwann freiwillig runter, weil das ist wie Nadelstiche auf der Haut, diese heiße Luft, das ist nicht schön.
Genau, so ganz heiß und dann auch sehr trocken, ne?
Ja, ja, definitiv. Ja,
brennt wahrscheinlich auch in den Augen, oder?
Ja, also die Augen waren trocken die ganze Zeit, ne? Also es war echt unangenehm teilweise, aber gut. Man gewöhnt sich daran, ne, wenn du 12 Stunden auf dem Bock hockst da.
Ich kann mir vorstellen, danach wart ihr richtig fertig, ne?
Ja, also mittendrin so auch schon, ne? Das Ding ist in Afghanistan, du hast eben gefragt, wie die Menschen drauf sind. Was interessant ist, du bist irgendwo und du hast instant Leute um dich rum. Wir haben einmal angehalten in einer kleinen Stadt.
Weil die euch als ausländische Touristen sofort erkannt haben wahrscheinlich.
Ja, auch.
Und natürlich, als Motorradfahrer, ne?
Auch, aber es ist halt irgendwie, man kennt das auch von der Indien, dass die Menschen sich versammeln und irgendwie gaffen. Mhm. Und das ist halt da auch so. Die kennen halt, das ist kulturell so anders, die kennen das nicht, dass man sagt, ey, jetzt lass die mal in Ruhe, ne, einen Meter Abstand und gib dir mal den persönlichen Raum. Das kennen die halt nicht. Du hast dann da instant Leute um dich rumstehen. Ich glaube, es gab ein Bild, da hatten wir 60 Leute um uns rumstehen.
Ui.
Also wirklich, wir waren umzingelt von allen.
Mhm.
Und du denkst dir, okay, was mache ich jetzt hier? Krass. Und dann wollten wir losfahren und die sind auch alle nicht weggegangen, ne?
Mhm.
Also musst die quasi schon fast anfahren, dass die weggehen. Und die stehen da einfach und gucken dich an und gaffen und gucken.
Ja.
Das ist,
ja,
das ist auch irgendwo in der Pampa, das ist total interessant. Du stehst irgendwo, siehst keine Menschen, zack, einer spawnt und ist da und denkst dir, wo kommst du jetzt schon wieder her?
Ja.
Also das ist, du hast quasi nie deine Ruhe. Das macht es halt echt ein bisschen anstrengend.
Ja. Habt ihr auch gezeltet?
Nee.
Ja.
Also ich kenne welche, die haben es gemacht. Ich habe denen davon abgeraten, weil ich muss ehrlich sagen, das hätte ich mir nicht getraut.
Wie lange wart ihr dann in Afghanistan?
8 Tage.
Ah, oh, okay.
Ja.
Und dann von Afghanistan nach Pakistan?
Genau, ja, von Kabul dann nach Pakistan rein.
Mhm.
Und da war ich dann 1,5 Monate in Pakistan.
Ui, warum so lange?
Weil der Norden extrem schön ist. Also oben im Karakorum-Gebirge, es ist super geil da.
Himalaya ist das, ne?
Ja.
Wow.
Ja.
Wie ist es, durch den Himalaya zu fahren?
Imposant. Also du bist ja da oben in Karakorum, hast mehrere 4000er um dich rum, auch den K2 und sag ich mal, dieses Gebirge, dieses massive Felsgebilde, was man da sieht, das ist einfach total imposant. Und du fährst da an den Schluchten lang und sowas, das habe ich noch nicht gesehen vorher, sowas, das ist krass.
Mhm. Du hast erzählt, zwischendurch warst du immer wieder auch mal mit anderen Reisenden unterwegs. Warst du dann in Pakistan auch mit anderen unterwegs oder alleine?
Sowohl als auch. Also ich sag mal, von Islamabad bis in den Norden hoch, was eine 2-tägige Fahrt ist, da war ich allein unterwegs, aber im Norden habe ich auch mehrere Leute getroffen, teilweise auch sogar wieder getroffen. Ich habe einen, der kam gerade aus China runter, den hatte ich der ist mit seinem Van unterwegs und den hatte ich in Iran getroffen, in Teheran. Und da haben wir uns dann halt wieder getroffen, so, also richtig random. Der kam einfach runtergefahren, ich so, mit dem Van
gehst du doch. Eben in China, jetzt im Iran.
Ja, wirklich. Es ist halt total bekloppt. Ich dachte, den kennst du doch irgendwo her. Und dann habe ich umgedreht. Der hat da auch angehalten. Ich so, Stefan, bist du das? Jo, was machst du denn hier? 1000 Kilometer weiter. Das ist total witzig.
Nicht schlecht. Pakistan, dann Indien. Ich habe oft gehört, dass der Unterschied zwischen Pakistan und Indien eben halt auch sehr, sehr groß sein soll.
Ja und nein. Also du merkst, wenn du nach Pakistan reinkommst, dass du schon Richtung Indien kommst. Du siehst das einfach natürlich auch irgendwo den Leuten an, von der Hautfarbe und so weiter her, weil Afghanistan ist noch, sag ich mal, hat ethnisch sehr viele Einflüsse.
Mhm.
Die haben ja auch verschiedene ethnische Gruppen und in Indien, Pakistan merkst du halt dann, dass es Richtung Indien geht. Das sieht man dann auch. Da siehst du dann auch, dass das zum Beispiel mit diesem Kopfwackeln, was man so kennt, da fängt das dann so langsam an.
Mm. Hm? Ist das so eine Geste?
Ja, genau. Ja, ja.
Okay. Ja. Und dann Indien, bist du rübergefahren nach Nepal?
Ja, Indien bin ich auch relativ schnell durch tatsächlich, weil ich dann so langsam, es wurde halt relativ spät im Jahr, deswegen musste ich ein bisschen Gas geben. Und Indien wollte ich jetzt auch nicht allzu lange bleiben, weil der Verkehr da ist auch die Hölle. Also ich hatte 2 bis 3 Close Calls jeden Tag, dass sie einfach umfahren oder du musst so höllisch aufpassen beim Fahren. Du kannst nicht einfach mal dich auf die Autobahn setzen, Gas geben und einen Kopf ausmachen, wie sonst jetzt hier in Deutschland.
Mhm.
In Indien musst du ständig aufpassen.
Mhm.
Ständig.
Mhm. Nepal, wie war es in Nepal?
Nepal war ruhiger, entspannter, auch vom Verkehr her. Die Menschen sind auch wieder ganz anders als Inder tatsächlich, trotzdem, dass das so nah beieinander ist. Man merkt halt, dass das nicht so viele sind in dem Land. Und es ist eine andere Atmosphäre auch wieder tatsächlich.
Mhm.
Ich kann dir gar nicht sagen, woran es liegt. Religiös sind die jetzt ja auch relativ nah beieinander. Aber es ist einfach allgemein entspannter und auch touristischer tatsächlich. Also du merkst sofort, wenn du nach Nepal reinkommst, dass da halt sehr viele Trekking-Leute sind, Wanderer und sowas, gerade in Pokhara oder Kathmandu, das merkst du halt, da floriert der Tourismus total.
Ja, und von Nepal aus hast du dann mit dem Schiff oder wie bist du dann nach Neuseeland gekommen?
Nee, mit dem Flieger tatsächlich.
Mit Flieger. Ja. Du kannst auch dein Motorrad in ein Flugzeug setzen und dann nach Nepal, nach Neuseeland
fliegen. Geht ja. Also ich habe die klein gemacht, ein Vorderrad ausgebaut, Lenker runter und sowas und dann ab in eine Box, einmal in eine Folie eingewickelt und dann ab in den Flieger.
Wie war das dann am Endziel Neuseeland anzukommen?
Boah, war ein komisches Gefühl. Also ich habe gedacht, okay, natürlich ist die Reise irgendwo schon zu Ende, obwohl ich noch ein bisschen was Zeit vor mir hatte, aber es war dann auch natürlich so ein bisschen dieses Gefühl von des Abenteuers zu Ende, weil natürlich für viele von uns, Neuseeland, da kommen viele nicht hin, es ist am anderen Ende der Welt, aber es ist trotzdem westlich. Du musst nicht mehr gucken, wo kriegst du Wasser her, verstehst du die Sprache, ne? Auch kulturell, du bist quasi wieder in heimatlichen Gefilden so gesehen. Und ich war ja schon mal in Neuseeland, deswegen kannte ich da auch viel und hatte da auch noch ein, zwei Kontakte dann. Und daher war es viel entspannter halt einfach dann da und so ein bisschen, für mich war es so ein bisschen da rumschiffern dann einfach.
Ja,
ne?
Ja.
Und nicht mehr in dieser harten Kondition mit über 40 Grad und so weiter.
Okay, Entspannung in Neuseeland. Und wie hast du dann dein Motorrad wieder zurück nach Deutschland transportiert?
Aufs Schiff dann tatsächlich.
Oh ja.
Aufs Schiff und das ging nur über Singapur halt nach Hamburg und dann habe ich es in Hamburg abgeholt.
Oh, was für eine Reise. Wenn du jetzt an diese Zeit zurückdenkst, welchen Teil würdest du nochmal fahren? Oder würdest du das überhaupt nochmal machen, so eine Reise?
Ja, aber nicht mehr so lange. Also ich würde es in Etappen machen eher und wenn ich nochmal ein Land sagen müsste, wo es definitiv nochmal hingeht, dann ist es der Iran auf jeden Fall.
Der Iran?
Ja.
Trotzdem, dass es jetzt da gerade, ich meine gut, jetzt ja, in
jetzt
Iran fand
nicht,
ich keine
klar,
gute Idee,
natürlich, aber
grundsätzlich wenn, würdest du sagen?
Ja, ja. Ja. Also Iran war eigentlich das Land, was mich am allermeisten begeistert hat, einfach von den Menschen her, von der Herzlichkeit, von der Kultur, es ist einfach, du hast da auch alles landschaftlich, du hast Berge, du hast Wüste, Meer, Urwald, da bauen die Reis an den Feldern, das ist total krass, also du hast da einfach alles und die Menschen, das ist wirklich, ich habe noch nie so eine Herzlichkeit und auch Gastfreundschaft erlebt wie dort. Du wirst überall eingeladen die ganze Zeit. Du zahlen für Sprit, die laden dich ein für Essen. Ne? Du musst dich quasi um nichts kümmern da. Das ist echt krass.
Wow. Wir hoffen, dass dieser Horror im Iran bald aufhört. Dass es eine bessere Zukunft für den Iran gibt. Und Niklas, dir ganz herzlichen Dank, dass du hier diese Geschichten mit uns geteilt hast.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja. Und wenn es bei dir demnächst mal wieder losgeht, wünsche ich dir eine gute Reise.
Ja, es dauert noch ein bisschen.
Dankeschön auch euch.
Herzlichen Dank nochmal an Andreas Hülsmann und das Magazin Motorrad, Abenteuer und Tourenfahrer, die diese Live-Podcasts auf der Messe in Dortmund möglich gemacht haben. Es hat mir großen Spaß gemacht und es war großartig, auch einige von euch da zu treffen. Wenn ihr zu der Reise von Niklas noch ein paar Fotos sehen wollt, verlinke ich euch das Instagram-Profil von Niklas in den Shownotes und auf pegasoreise.de.
Pegasoreise.de